Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die Osteoporose. Und damit sage ich ein herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und wir sind noch in der Themenreihe Wechseljahre. Und da geht es heute ganz speziell um die Osteoporose. Eine Krankheit, die doch sehr häufig auftritt, wie ich gelernt habe, eine regelrechte Volkskrankheit ist und in der Frauen nach der Menopause 4-mal so häufig betroffen sind wie Männer. Aber was man da so tun kann, damit man möglichst keine Osteoporose bekommt und wie eine Behandlung aussieht oder wie man überhaupt feststellt, dass man Osteoporose hat, all diese Fragen und noch viel mehr erklären wir in dieser heutigen spannenden Folge. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist Oberarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und sein Name ist Dr. Med. Matthias Möller. Und dann sagen wir einfach mal, los geht's. Ja, wunderbar, dass Sie sich uns die Zeit genommen haben. Und ich sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei, Herr Dr. Möller.
Ja, ich sage auch herzlich willkommen.
Ja, heute geht es ja um das Thema Osteoporose. Was ist denn das überhaupt?
Ja, also das ist ein sehr wichtiges Thema, weil es eine sehr, sehr weit verbreitete Krankheit ist. Man spricht auch von einer Volkskrankheit, gehört zu den 10 häufigsten Erkrankungen überhaupt.
Okay.
Und es handelt sich generell gesagt um eine Erkrankung, die zu einer Verminderung der Knochendichte oder der Knochenmasse führt. Und zu einer Verschlechterung der Störung der Knochenarchitektur. Und das beides führt im Ende dazu, dass der Knochen sehr bruchgefährdet wird.
Okay, woher kommt das?
Das kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Zunächst mal ist es so, dass die Osteoporose mit dem Alter zu tun hat.
Mhm.
Der Knochen entwickelt sich ja schon das ganze Leben und das heißt, in der Kindheit, in der Jugend und bis zum jungen Erwachsenenalter wird Knochen aufgebaut. Das heißt, die Knochensubstanz wird immer mehr, der Knochen wird immer kräftiger.
Mhm.
Und bis zum 30. Lebensjahr ist es dann so, dass der Knochen seine maximale Knochenstärke erreicht hat.
Mhm.
Dann haben wir 20 Jahre, wo das ungefähr so auf diesem Level bleibt, wenn wir uns ausreichend bewegen und keine entsprechenden Krankheiten haben.
Mhm.
Und dann fängt es an, weniger zu werden mit dem Alter, weil einfach auch der Stoffwechsel sich verändert. Und besonders bei Frauen nach der Menopause ist es so, dass durch die Veränderung der Hormonsituation es zu einem stärkeren Knochenabbau kommt. Und deshalb sind auch Frauen 4-mal so häufig von Osteoporose betroffen als Männer.
Ah, aber Männer können es auch bekommen.
Männer können es auch bekommen.
Ja.
Weil es auch viele andere, also sowieso Männer werden ja auch älter, also auch da verändert sich der Stoffwechsel.
Ja.
Aber es gibt auch eine Menge Krankheiten oder Medikamente, die dazu führen können, dass man eine Osteoporose bekommt.
Mhm.
Und diese Krankheiten oder Medikamente, die muss man im Prinzip erfragen beim Hausarzt, bei einem Gesundheitscheck-up, um herauszukriegen, ob dieser Patient Osteoporose gefährdet ist. Weil das Problem an der Osteoporose ist, man merkt das in der Regel nicht. Und erst, wenn man einen Knochenbruch hat oder bekommt, dann weiß man oder dann erfährt man, dass man eine Osteoporose hat.
Ach so, es gibt also keine Symptome oder Hinweise vorher, dass ich merke, ich habe Osteoporose?
Also es gibt manchmal Patienten, die Knochenschmerzen haben, aber generell muss man sagen, man merkt das eigentlich nicht.
Ah, okay. Erst beim Knochenbruch denn?
Und das macht es natürlich so gefährlich, ne? Weil man oft nicht daran denkt. Und selbst bei den Patienten, die einen Knochenbruch bekommen, ist es leider so, dass nicht alle Ärzte daran denken, dass das jetzt durch die Osteoporose verursacht worden ist. Und deshalb ist es so, dass ein großer Teil auch von Patienten selbst nach Knochenbrüchen nicht entsprechend behandelt werden hinsichtlich der Osteoporose.
Okay. Was kann ich denn machen, um keine Osteoporose zu bekommen? Gibt es da Möglichkeiten?
Da gibt es eine Menge Möglichkeiten.
Okay.
Also man hat da sehr viel selbst in der Hand. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, fängt das schon im Kinder- und Jugendalter an.
Mhm.
Und zwar ist es so, dass also eine Belastung, die also auch zu einer Muskelbelastung führt, einen Reiz auf den Knochen ausübt und dadurch der Knochen vermehrt aufgebaut wird. Also Belastung ist ganz wichtig für den Knochen.
Mhm, okay. Und
das ist eben nicht nur in der Jugend so, sondern auch später im Alter. Das heißt also, selbst wenn man eine Osteoporose hat, kann man dann durch entsprechende körperliche Aktivität die Knochensubstanz wieder verbessern.
Mhm, okay. Da
können wir zu den Einzelheiten nochmal kommen.
Ja.
Das Problem ist aber heutzutage, dass eben die Jugendlichen und Kinder sich viel weniger bewegen, als es früher war, weil sie eben viel häufiger am Computer und am Tablet sitzen. Und dadurch haben wir eigentlich große Sorge, was mal mit der Osteoporose passiert, wenn diese Kinder und Jugendlichen mal alt sind, weil die dann dadurch viel schlechtere Ausgangssituationen haben, was ihre Knochenstärke betrifft. Das heißt, die starten von einem schlechteren Level.
Ja.
Und das ist natürlich für die Perspektive sehr ungünstig.
Ja, allerdings.
Und was jetzt für die Vorbeugung wichtig ist, sind also sportliche Betätigungen, die Muskulatur beanspruchen. Das heißt also zum Beispiel Schwimmen und Radfahren, was so also Ausdauersportarten sind, die helfen uns gar nicht so viel. Die sind zwar sehr gesund, aber nicht so sehr für den Knochen.
Ja.
Das heißt, also, alles, was so mit Springen und Rennen und so weiter zu tun hat, wo also auch Stauchbelastungen sind, das ist was Gutes für den Knochen, weil da die Muskeln gezwungen sind, sich anzuspannen und einen Reiz auf den Knochen ausüben. Aha. Und da gibt es zum Beispiel Studien, die zum Beispiel sagen, dass Übungen auf dem Trampolin sehr gut für die Osteoporose-Prophylaxe und auch Behandlung sind. Und die haben natürlich auch noch den Vorteil, dass das Gelenk schonend ist und also wirklich nur das erreicht, was wir wollen, nämlich eine Stabilisierung der Muskulatur, auch der Koordination, weil das ist ja das nächste Problem. Nicht nur die Knochenqualität wird schlechter im Alter, sondern auch die Sturzgefahr nimmt zu, aus verschiedensten Gründen.
Ja.
Und das kann man auch durch solche Übungen zum Beispiel vermindern.
Also würde Sinn machen, dass jeder ein Trampolin nach Hause stellt.
Naja, es gibt ja auch andere Sachen. Es muss jetzt nicht das Trampolin sein.
Ja.
Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel zur Sturzprophylaxe Tai-Chi-Übungen macht.
Ah.
Rasches Spazierengehen, wenn man das jeden Tag eine halbe Stunde macht, führt schon dazu, dass sich die Knochensubstanz verbessern kann.
Ah, okay.
Aber die körperliche Aktivität ist ja nur ein Faktor.
Es gibt ja
auch Dinge in der Ernährung, die man dabei berücksichtigen muss, weil der Knochen braucht ja bestimmte Substanzen, damit er überhaupt aufgebaut oder erhalten werden kann.
Ja, ne, da hört man doch immer Kalzium, also viel Milch trinken, ja?
Also Milch ist sicher nicht schlecht,
ja.
Aber man muss nicht nur Milch trinken. Es gibt ja viele Nahrungsmittel, wo viel Kalzium drin ist.
Mhm.
Aber Milchprodukte sind natürlich einer davon und insbesondere ist sehr viel Kalzium drin in Hartkäse, viel, viel mehr als in der Milch selber.
Ah, okay.
Weniger ist in Weichkäse drin und in Joghurt.
Mhm.
Es gibt auch Obst, wo viel Kalzium drin ist, also zum Beispiel Beerenfrüchte, Brombeeren, Erdbeeren und so weiter.
Ja.
Es gibt auch Gemüse, wo viel Kalzium drin ist, Brokkoli zum Beispiel, Leinsamen, Sesam. Aber bei den Getränken ist es auch so, also man sollte ja sowieso eine ganze Menge trinken, 1,5 Liter, vielleicht sogar mehr am Tag. Und da ist es wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Mineralwasser trinkt, dass man sich ein Mineralwasser aussucht, was kalziumreich ist.
Ah, okay. Was ist so mit Vitamin D-Tropfen, also oder überhaupt Medikamente?
Naja, also prinzipiell würde man erstmal sagen, man sollte das versuchen, was man braucht, durch die Nahrung zuzuführen.
Mhm.
Und erstmal nicht auf Medikamente zurückgreifen.
Ja.
Bei Vitamin D ist es so, dass zunächst mal der Körper ja in der Lage ist, durch Sonneneinstrahlung in der Haut Vitamin D oder Vitamin D-Vorstufen zu bilden.
Ja.
Das setzt natürlich voraus, dass man in die Sonne geht und Teile des Körpers unbedeckt sind.
Mhm.
Also es reicht schon, wenn Gesicht, Hände, Unterarme frei sind und man eine halbe Stunde in der hellen Jahreszeit draußen ist jeden Tag. Das würde schon reichen, um ausreichend Vitamin D zu produzieren.
Okay.
In der kalten Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit ist es natürlich schwieriger. Ist es so, dass es oft nicht ausreicht. Und auch das, was wir in der Nahrung zuführen können, es gibt auch mit Nahrungsmittel, die Vitamin D haben, die man dann vielleicht besonders essen kann. Zum Beispiel sehr fette Fische, also Hering und Makrele.
Ja.
Früher hat man ja den Kindern Leber dran gegeben. Das mochten die zwar nicht, aber da ist natürlich sehr viel Vitamin D drin.
Ja.
Oder auch in Leber oder im Eigelb. Da ist es eben so, dass das in nicht so großen Mengen vorliegt und dass das dann manchmal doch nicht reicht. Und im Alter nimmt leider auch die Fähigkeit der Haut ab, Vitamin D zu bilden, trotz Sonneneinstrahlung. Und heutzutage reiben sich ja auch ganz viele Menschen mit Sonnencreme, Sonnenschutzcreme ein. Mhm. Und das verhindert auch oder senkt die Vitamin D-Bildung in der Haut.
Das ist natürlich dann auch gemein.
Und wenn man jetzt also nicht in der Lage ist, also das eben durch die Ernährung zuzuführen, auch in ausreichender Menge, dann ist es natürlich notwendig, unter Umständen auch Medikamente zu geben.
Genau. Wie ist es denn jetzt, wenn man Osteoporose bei mir festgestellt hat? Wie sieht denn da eine Therapie aus? Gibt es da eine?
Naja, also erstmal ist das, muss man es erstmal feststellen. Das heißt also, man hat erstmal Patienten in bestimmten Altersgruppen, wo man danach gucken muss. Also Männer und Frauen ab 50 Jahre und besonders Frauen nach der Menopause sind da betroffen. Das heißt also, da muss ich gucken, könnte dieser Patient eine Osteoporose haben?
Ja.
Also wann komme ich darauf? Also erstmal dann, wenn Sie eine Fraktur haben, die typisch ist für eine Osteoporose-Fraktur. Das sind Frakturen an der Hüfte, also Schenkelhalsfrakturen zum Beispiel.
Ja.
Es sind Frakturen von den Wirbelkörpern, die oft ohne Unfall passieren oder durch ganz leichte Belastungen. Es sind Brüche am Oberarmkopf und am Handgelenk. Und wenn Sie so einen Bruch haben, dann ist das schon mal das erste Alarmzeichen, dass das wahrscheinlich was mit Osteoporose zu tun hat. Ansonsten gibt es eine Menge Risikofaktoren. Das sind Krankheiten oder auch medikamentöse Behandlungen, die das Risiko, dass man eine Osteoporose bekommt, erhöhen.
Zum Beispiel?
Das heißt, da gibt es zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis, die dazu führt. Es gibt Krankheiten, wo man Cortison einnehmen muss über längere Zeit. Das führt sehr häufig zu einer Osteoporose. Auch Alkoholkonsum, Rauchen, chronische Lungenerkrankungen können dazu führen. Eine verminderte Nahrungsaufnahme, also wenn man zu dünn ist, also ein Body Mass Index unter 20, schon suspekt, ne? Dann wird der Knochen in der Regel auch schlechter. Und dann gibt es noch ganz viele andere Erkrankungen, zum Beispiel aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen, Depressionen, Epilepsie, auch Alzheimer, Demenz, Parkinson. Also es gibt sehr viele Krankheiten, die einen Einfluss haben. Und dann auch Diabetes mellitus ist eine sehr weit verbreitete Krankheit.
Ja.
Also auch der Diabetes führt zu einer Verschlechterung der Knochensubstanz auf Dauer.
Und da hat man denn, das sind schon die Risikogruppen, und wie stellt man denn Osteoporose fest? Also gibt es da irgendwie einen Bluttest für?
Es gibt also eine Untersuchung, die sogenannte DXA-Untersuchung. Also wenn ich jetzt Sie befragt habe und alle Risikofaktoren, die Sie haben, festgestellt habe, dann kann ich daraus erstmal also diese Risikofaktoren haben einzelne Faktoren, also so Stärken sozusagen, wie in welchem Ausmaß die jetzt zu einer Osteoporose führen können. Und die zwei stärksten Risikofaktoren, die nimmt man dann und multipliziert die miteinander. Dann hat man erstmal einen Faktor. Und dann, wenn ich also denke, da liegt ein höheres Risiko für eine Osteoporose vor, dann schicke ich den Patienten zu dieser DXA-Untersuchung. Das ist eine Untersuchung, wo mit Röntgenstrahlen an der Lendenwirbelsäule und an beiden Hüften Gelenken, die Knochendichte bestimmt wird.
Spannend.
Und dann hat man einen Normalwert und der geht immer von einem 30-jährigen gesunden Patienten aus. Und je weiter der bestimmte Wert abweicht von diesem Normalwert, umso höher ist das Frakturrisiko.
Ah, okay.
Und anhand dieser beiden Faktoren, also diesem Faktor aus den Risikofaktoren und dem Knochendichtewert, kann ich dann sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird dieser Patient in den nächsten 3 Jahren einen Knochenbruch erleiden.
Mhm. Okay.
Das hat man durch ganz große Patientengruppen, die man untersucht hat, von Krankenkassen herausgefunden. Wenn man diese und diese Krankheit hat und diese Konstellation, dann hat man eine Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent in den nächsten 3 Jahren eine Fraktur zu bekommen.
Okay.
Und dann werden es mehrere Gruppen eingeteilt.
Mhm.
Also wenn die Wahrscheinlichkeit der Fraktur unter 3% liegt,
mhm,
dann würde man das erstmal nur beobachten und auf die Basistherapie, also Ernährung hinweisen und so weiter, sportliches Training. Wenn das Frakturrisiko zwischen 3% und 5% beträgt, dann kann man schon über eine medikamentöse Therapie nachdenken,
mhm,
muss man dann mit dem Patienten besprechen. Höher als 5% sollte man eine Therapie empfehlen.
Mhm.
Und wenn es über 10% ist, dann sollte man sogar eine spezielle Therapie empfehlen. Es gibt nämlich unterschiedliche Therapieformen, was die Medikamente betrifft.
Aber es gibt Medikamente, die da helfen können, ja?
Es gibt verschiedene Medikamente, die da helfen können.
Mhm.
Es gibt einmal Medikamente, eine Medikamentengruppe, die die weitere Knochenresorption, also die Auflösung des Knochens hemmt.
Mhm. Ne? Okay.
Es gibt im Knochen sozusagen zwei Zellsysteme. Eine Zellreihe, die den Knochen aufbaut, die Osteoplasten.
Mhm.
Und eine Zelllinie, die den Knochen abbaut, die Osteoklasten.
Mhm.
Und diese eine Medikamentengruppe, die hemmt diese knochenabbauenden Zellen und verhindert dann also einen weiteren Knochenabbau.
Mhm.
Und man muss dann eben durch die körperliche Aktivität und so den Knochen anregen, dass er sich wieder aufbaut.
Okay, aber aktiv soll ich ruhig bleiben, ja? Also Sport machen ist trotzdem auch gut, selbst wenn ich Osteoporose habe.
Das muss man auf jeden Fall, weil also nur das Medikament alleine hält ja sozusagen nur den Status halbwegs.
Ja.
Aber wenn Sie keine Knochenbelastung haben, baut sich der Knochen trotzdem weiter ab. Der Knochen ist nämlich ganz clever ausgerichtet. Der hat auch Zellen, die Knochenbelastung messen im Knochen.
Mhm.
Ne? Die Osteozyten, die, so heißen diese Zellen, die messen, wie doll ist mein Knochen belastet. Und an den Stellen, wo der Knochen stark belastet ist, sagt diese Zelle den knochenaufbauenden Zellen, du, hier musst du mal was machen. Hier musst du sogenannte Trabekel, also das muss man sich vorstellen, wie Verstärkung an der Brücke,
mhm,
einziehen. Und an den stark belasteten Stellen werden eben viel mehr solche Knochenbällchen eingebaut als an weniger belasteten Stellen. Wenn aber diese Osteozyten da keine Nachricht kriegen, dass da Last auf dem Knochen liegt, dann regen die natürlich diese Zellen nicht an, dass die was tun sollen.
Ah, okay. Ja? Oh. Ah, verstehe. Okay. Und dann muss ich halt solche Medikamente nehmen. Muss ich die denn den Rest meines Lebens nehmen oder ist das nur eine Zeit, eine Therapiezeit? Oder?
Also die Medikamente werden in der Regel erstmal über längere Zeit gegeben.
Ja.
Meistens, also es hängt ein bisschen vom Medikament ab. Also wir nehmen jetzt erstmal diese Medikamente, von denen wir gerade gesprochen haben, die den Knochenabbau hemmen. Die gibt man in der Regel ungefähr 5 Jahre.
Ah, okay.
Und würde dann nochmal gucken, was dann passiert ist.
Mhm.
Man weiß aus neueren Studien, dass auch eine längere Gabe eher noch zu einer weiteren Senkung des Frakturrisikos führt. Aber man muss natürlich auch mal gucken, verträgt der Patient das gut, hat er Nebenwirkungen, haben sich noch andere Risikofaktoren eingestellt oder sind bestimmte Risikofaktoren weggefallen?
Ja.
Und danach muss man dann festlegen, ob er die Therapie weiter bekommen muss.
Ja.
Es gibt aber auch andere Medikamente und das sind Medikamente, die man gibt ab einem Frakturrisiko über 10%, wo also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass in nächster Zeit ein Knochenbruch auftritt.
Ja.
Und dann gibt man Medikamente, die nicht nur den Knochenabbau hemmen, sondern im Gegenteil sogar die Zellen aktivieren, die den Knochen aufbauen.
Ah, okay.
Und diese Medikamente, da gibt es 2 verschiedene davon, die darf man nur 2 Jahre geben oder das andere nur 1 Jahr.
Ah, okay.
Danach muss man das aber umstellen, weil nach diesen Medikamenten, wenn man da jetzt einfach aufhören würde, dann würde der Knochen in relativ kurzer Zeit wieder den Ausgangszustand erreichen.
Ja.
Deshalb muss man danach wieder diese Medikamente geben, die Knochenresorption vermindern.
Ah, okay.
Das sind die sogenannten Bisphosphonate.
Ja. Also man muss lange in Therapie und auch in Beobachtung bleiben und immer wieder gucken.
Mhm.
Richtig. Okay. Und nach so einem Bruch, also der Bruch, wie heilt der denn? Schlechter?
Also der Bruch heilt natürlich schlechter.
Mhm.
Aber wir haben zum Glück heute Implantate, also Schrauben, die zum Beispiel in den Platten selber halten, die wir da zum Beispiel einsetzen müssen, oder auch spezielle Nägel, die auch mit diesen osteoporotischen Frakturen sehr gut zurechtkommen.
Ja.
Und das so lange festhalten können, bis dieser Bruch geheilt ist.
Ah, okay. Oh, das ist doch schon mal ganz gut. Da gibt es ja Hoffnung.
Und bei Schenkelhalsfrakturen, also da haben wir ja auch die Hüftendoprothesen, wo man ja den Bruch gar nicht zur Ausheilung bringen muss, sondern einfach den abgebrochenen Hüftkopf entfernt und dann ein künstliches Gelenk einbaut, sodass der Patient eigentlich sofort wieder loslaufen kann. Und das ist überhaupt das Ziel bei der Behandlung solcher osteoporotischen Frakturen, dass wir verhindern wollen, dass diese in der Regel der älteren Patienten zu lange im Bett liegen.
Ja.
Weil die Bettruhe natürlich eine Katastrophe ist für den Knochen und für die Muskulatur. Und wenn man so einen älteren Menschen ins Bett legt, eine Woche, dann braucht man mindestens 6 Wochen, wenn man intensiv trainiert, um das wieder rauszuholen, was er in dieser einen Woche verloren hat.
Ah.
Eher länger.
Hey. Ja. Okay. Also auf jeden Fall Bewegung und Reha und sowas ist alles ganz wichtig danach.
Genau.
Und
aber
auch davor.
Man muss wirklich nochmal betonen, dass jeder da sehr viel selbst in der Hand hat und ganz viel für seine Knochen tun kann, indem man wirklich aktiv ist und versucht, sich irgendwie körperlich fit zu halten.
Okay. Ja? Also ich lerne, das A und O ist Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Genau.
Okay.
Dann ist es auch ganz wichtig natürlich, wenn man eine Osteoporose hat, dass man verhindert, dass man stürzt.
Ja.
Ne? Also da gibt es ja auch viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Also zum einen muss man die Sturzfallen zu Hause in der Wohnung beseitigen, Teppiche, irgendwelche rutschigen Matten, Kabel, die da rumliegen.
Ja.
Wichtig ist, dass man guckt, dass man eine Brille trägt, mit der man auch ordentlich sieht.
Ja.
Also nicht, dass man jetzt mit der Lesebrille aufsteht, losläuft und gar nicht sieht, was auf dem Fußboden los ist.
Ja.
Das führt auch zu Stürzen. Und man sollte eben auch Gleichgewichts- und Koordinationsübungen machen, weil das wird im Alter auch deutlich schlechter und das ist die Sturzgefahr auch viel höher im Alter.
Ja, okay, klar. Und so ein Sturz ist natürlich dann einfach mal Mist.
Genau.
Ja. Okay. Ja, prima. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Überblick bekommen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zur Osteoporose? Oder?
Eigentlich ist das so das Wesentliche, was wir besprochen haben.
Ja, ne? Ich denke auch. Da kann ich nur sagen, vielen Dank, Herr Dr. Möller, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und uns so gut aufgeklärt haben.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.